Wir kommen zu unserer WM-Nachlese hier in M13 und dazu haben sich 5 Gäste im Studio eingefunden. Eine wird noch telefonisch dazugeschaltet werden und die werden hier mit mir diskutieren, reden, analysieren, verschiedene Themenschwerpunkte. Wie hat man die WM persönlich erlebt? Wie viel Zeit hat man gehabt? Wo hat man geschaut? Dann kommen wir zum umfangreichsten Teil der sportlichen Analyse. Beschäftigen uns dann ein bisschen mit den Protesten in Brasilien und gegen die FIFA und schauen, wie die Medien das Ganze gesehen haben, Fernsehen, Zeitungen oder sonstiges noch. Und dann noch schauen wir noch kurz auf das Tippspiel im Piccolo, denn eines haben alle hier Anwesenden gemeinsam. Sie haben an einem WM-Tippspiel teilgenommen. Und dann begrüße ich zunächst Michele Abonizio, Inhaber des Steh- und Straßencafés Piccolo Solidoro am Affenfelsen beim Nonnenhaus, fachlich kompetenter Sportverrückter, AC Mailand-Fan und ambitionierter Hobbyradfahrer, der regelmäßig klassische Alpenpässe erklimmt. Hallo Michele.
Hallo, guten Tag.
Dann Frank Mattkei, Rechtsanwalt, natürlich auch Fußballfan, zudem interessierter Beobachter sportlicher, kultureller und sozioökonomischer Geschehnisse, dabei immer durch profundes, auch historisches Wissen auffallend. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Dann haben wir Peter Weiß, die haben sich wunderbar fast alle genauso hingesetzt, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Peter Weiß, IT-Geschäftsführer für die Firma Netcare im urbanen Remmingsheim, jovialer Mercedes-Cabrio-Fahrer und beim Fußballgeschehen nicht als ausgewiesener Experte dabei, aber wachsam und mit etwas sympathisch, naiven, aber vor allem sehr lernwilliger Neugierde unterwegs. Hallo Peter.
Hallo Antke, grüß dich.
Dann haben wir Rainer Imm, journalistisch engagierter, freier Autor, neulich erst Gast beim Sporttalk im Lokalfernsehen RTF1, Hobbyfußballer und auch am Breitensport interessiert. Hallo Rainer.
Hallo Hanke, danke für die Einladung.
Und dann noch Il Brutto, wenn er nicht Betten ausfährt, sitzt er in der UB, um alles Mögliche, auch Sportliches zu recherchieren. Dabei bedacht, ökologische und ethische Standards auch in den eigenen Alltag einfließen zu lassen. Zudem Mitglied in diversen kleinen Fußball-Tipprunden. Hallo Il Brutto.
Grüß Gott an alle, die zurzeit auf der Wüstenwelle reiten. Danke für die Einladung, Hanke. Hallo.
Ja, und damit können wir gleich einsteigen. Nach dieser Vorstellung der Gäste, nachher kommt noch Frank Kühner dazu, den wir in Berlin anrufen werden, der bei unserem Tippspiel Zweiter geworden ist. Ja, und jetzt zum ersten Themenkomplex. Schauen wir mal einfach, wie haben wir die WM persönlich erlebt? Wie viel Zeit hat man gehabt? Wo hat man geschaut? Michele, du warst ja, glaube ich, in der ersten Woche zunächst in Frankreich beim Radfahren. Und wie lief das da so?
Ja, das Radfahren lief wunderbar. Fußball habe ich nicht viel geschaut, nur ein Spiel am Tag, weil in meinem Hotel hatten sie keine Pay-TV und man konnte nur ein Spiel am Tag sehen. Allerdings immer das, kann man so sagen, das Beste. Das so,
ja, vom Papier her sozusagen.
Vom Papier her, ja.
Ja, und dann warst du wieder zurück in Tübingen. Du musstest natürlich auch arbeiten zum Teil in deinem Café. Und am Anfang gab es ja dann auch immer noch die 18-Uhr-Spiele. Hast du die dann da angeschaut? Also zumindest versucht ein bisschen.
Ja, ich habe immer die Zeitlupen und manche Szene angeschaut. Also die Zeit war nicht viel. Ich habe so wenig wie noch nie zugeschaut. Nur bestimmte Spiele. Oft bin ich dabei eingeschlafen. die späten Spiele.
Ein Kaffee.
Ja. Und,
Kaffee wohl nicht.
Kaffee wohl nicht, ja.
Und dann zu Hause, da kommen wir nachher drauf, noch Medien, weil du hast ja auch die Möglichkeit, italienisches Fernsehen zu schauen, nicht? Okay.
Ja, ich habe großen Teil auf Italienisch zugeschaut und der andere Teil auf Deutsch.
Okay, dann haben wir geht die gleiche Frage an den Frank. Da habe ich gehört, dass sich da manchmal bei dir mehrere Leute eingefunden haben, sozusagen in einer SMS hieß es mal Grüße aus dem WM-Studio Mattkei.
Ja, genau, das war so. Das ist auch nicht zum ersten Mal so, sondern schon seit längerer Zeit lade ich Leute ein, die dann auch immer kommen und die kriegen dann sogar was zu essen und einen Halbzeittee, meistens in Form eines Glases oder einer ganzen Flasche Wein. Und genau, also wir haben relativ viel bei mir geschaut. Ich war aber zwischenzeitlich auch mal in Italien, also nicht wieder Michele in Frankreich, sondern in Italien und habe da ein paar Spiele angeschaut und konnte beobachten, wie die Italiener zum Beispiel eigene Spiele anschauen. Da stehen die dann, wenn die Nationalhymne gesungen oder abgespielt wird, da stehen die dann alle auf und halten die rechte Hand auf die linke Brusthälfte. Ich glaube, das ist ja bei uns nicht so, aber das ist mir aufgefallen, dass sie dann auch alle inbrünstig, genauso wie die Mannschaft, die Nationalhymne intonieren.
Okay, dann Peter, wie hast du die Spiele erlebt? Wie hast du Zeit gehabt?
Ja, ich habe mir Zeit genommen. Ich habe, fast alle Spiele angeschaut. Teilweise bei Michele im Pico, teilweise im WM-Studio Matkai. 3-4 Mal. Wir hatten in der Firma ein WM-Studio, Beamer, große Leinwand und teilweise zu Hause. 3 Spiele habe ich im Kollegium angeguckt. Das war auch schön.
Ah ja, da, so frühe Spiele oder 18 Uhr oder sowas.
Genau, ja.
Und da waren auch einige Leute da, die extra zum Fußball gucken hingekommen sind.
Ja, ja, du kennst das ja, in der langen Gasse, Bierbänke aufgebaut und da war richtig was los.
Nach draußen hin. Mhm. Also, okay. Und Rainer, die gleiche Frage an dich.
Also zunächst mal habe ich sehr genossen, auch deshalb, weil die Zeiten ja ganz hervorragend war. Man konnte den ganzen Tag arbeiten und abends dann mit Vorfreude dann diese Spiele anschauen. Und ich glaube, ich habe wieder Peter so gut wie alle, bis auf die ganz späten. Es gab, glaube ich, mal 1, 2 um 24 Uhr, die habe ich dann nicht geschafft.
Ich glaube, am Anfang jeden Tag, in der Gruppenphase, am Anfang jeden Tag um 24 Uhr. Ein Spiel war sogar erst um 3 Uhr.
Das meine ich, genau, das habe ich dann nicht geschafft. War klasse, also ich habe es genossen, oft mit Freunden auch, war eingeladen, aber auch viel zu Hause habe ich mir das angeguckt in Ruhe.
Und Brutto, wie hast es du gehalten?
Ja, ich habe mich gefreut über die Weltmeisterschaft, weil es mal wieder was zu essen und zu trinken umsonst gab. Zum Teil im Studio Matkai, Weine, die unser Fußballfieber gekühlt haben und lecker Essen, das die zittrigen Glieder gestärkt hat. Ja, manchmal habe ich mir auch was zu Hause gekocht und da dann die Spiele in Ruhe angeschaut oder eben beim Johnny im Jazzkeller in authentischem Ambiente. Also ich hatte eine gute Zeit, habe mich gefreut.
Wunderbar, dann haben wir diese erste Runde durch. Ich muss ja selber zu mir noch sagen, dass ich alle Spiele zu Hause geguckt habe, alleine. Das liegt zum einen daran, dass ich das so am liebsten habe, also nicht sonderlich auf Public Viewing stehe oder sowas, wo man auch noch Eintritt dafür bezahlen müssen, dass ein Haufen besoffene Leute um einen herumgrölen. Und andererseits hatte das den Grund gehabt, dass ich ja dieses Tippspiel im Piccolo organisiert habe und dann gleich danach, nach dem Spiel, dann sofort auswerten konnte, damit es zeitlich dann so gestimmt hat. Okay, das war die erste Runde gewesen. Nachher kommen wir zur sportlichen Analyse, zu dem Hauptthema. Dazwischen gibt es noch ein Stückchen Musik und wir werden dann auch versuchen, den Frank Kühner in Berlin zu erreichen. So, Frank, kannst du mich hören?
Ja, ich höre dich ein bisschen leise, aber es geht.
Wunderbar. Ja, wir hören dich hier einigermaßen gut. Es hat kurz eine Rückkopplung gegeben, aber das lag wohl hier dran, ja.
Ja, guter Zutaus an alle, die ich zum Teil ja persönlich kenne, zum Teil natürlich nur als Tippernamen, nicht wirklich.
Ja, der El Brutto winkt hier. Okay, du hast jetzt mitverfolgt, was wir bisher geredet haben, oder?
Ja, ja.
Und dann geht die gleiche Frage auch erstmal nochmal an dich. Wie hast du die WM verfolgt? Wo hast du geschaut? Wie viel Zeit hast du gehabt? Wie viel Zeit hast du dir genommen?
Und ja, genau. Also bei mir war es gemischt. Ich habe nicht alle Spiele gesehen. Ich denke, so 7, 8 Spiele habe ich nicht gesehen. Unterschiedlich zu Hause bei mir auf relativ großen Leinwänden, auch in der Kneipe. Also völlig unterschiedlich. Und was für mich dieses Jahr bei dieser WM wirklich neu war, dass man halt übers Internet doch 2, 3 Spiele am nächsten Tag nochmal in voller Länge angeguckt hat. Zum Beispiel England gegen Italien. Sowas hatte ich früher nie gemacht. Und zweitens war für mich wichtig, dass ich diese ZDF-Mediathek-Kompaktfassungen von den Spielen dann doch, da habe ich auf jeden Fall alle Spiele gesehen, in diesen 20-Minuten-Fassungen. Aber live, wie gesagt, haben 7 oder 8 gefehlt, aus unterschiedlichen Gründen.
Warst du auch mal auf der berühmten oder Deutschland berühmtesten Fanmeile?
Nein, natürlich nicht. Nee. Also die Fanmeile vor 8 Jahren hat man da ab und zu mal Spiele angeguckt, wenn nicht Deutschland spielte. Das war eigentlich sehr angenehm bei einem Spiel. Nachmittags Frankreich-Spiel, da sind viele Franzosen dann da gewesen und das Ganze war überhaupt nicht irgendwie voll. Aber bei diesem Rummel, wo man da Stunden vorher hingehen müsste und da, nee, das macht man nicht. Das muss absolut nicht sein.
Ja, hast du dann da Leute mitgekriegt, kennst du welche, die da hingegangen sind und davon berichtet haben, oder ist dir dann dieser Menschenschlag völlig fremd in deinem Bekanntenkreis?
Ich denke, da kommen auch sehr viele Leute von außerhalb. Da gibt es einen riesen Radius, die Leute kommen da aus Halbbrandenburg oder noch weiter. Dann ist natürlich auch viel Touristen oder Schulklassen, die dann gerade in Berlin sind, gehen dahin. Ich denke, da kann man nicht sagen, da ist halb Berlin da. Da sind vielleicht 20-30% normale Berliner, die da rumspringen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich kann es natürlich nicht ganz sicher sagen. In meinem persönlichen Bekanntenkreis, da müsste ich überlegen, wüsste ich jetzt nicht, dass da jemand mal dort gewesen wäre.
Das wäre schwer, das zuzugeben.
Aber wie gesagt, ich kenne es von vor 8 Jahren, hatte ich 4-5 Spiele dort gesehen, auch bei bestem Wetter. Das war schon nett, wobei die Projektionsqualität damals auf diesen Leinwänden, das war nicht besonders gut. Also da hat man damals, vor 8 Jahren, schon bessere Großleinwände gehabt in Berlin.
Ja, okay. Noch eine Frage zu heute. Ich habe das ja so ein bisschen heute bis 11 Uhr, bis ich aus dem Haus bin, im Fernsehen verfolgt. Hast du da was mitgekriegt von der Ankunft der deutschen Nationalmannschaft?
Ja, ich habe es ein bisschen im Fernsehen geguckt und habe dann im Nachhinein gedacht, was man hätte machen können, wenn man rechtzeitig, man hätte die ersten Kilometer ein bisschen mit dem Fahrrad hinterherfahren können. Da war ja noch relativ wenig los, das wäre wahrscheinlich ganz nett gewesen. Aber ansonsten, ich muss nachher im Potsdamer Platz vorbeigucken, da sieht man wahrscheinlich dann noch vielleicht irgendwelche Nachwirkungen oder so. Aber ansonsten habe ich es, wie ihr viel eventuell, wenn ihr Zeit hattet, auch mitgekriegt, halt ein bisschen im Fernsehen geguckt und Ton ab, weil Stefan Simon, das ist ja unerträglich, dieses Gesülze von dem Typ, aber die Bilder, das war schon ganz lustig, habe ich schon geguckt.
Ja, da kommen wir später noch dazu, zu den Medien, aber Stefan Simon muss ich jetzt da in dem Fall das Gleiche sagen. Das war ja, sie betreten wieder deutschen Boden und fassbar und dieses ganze Gesülze. Okay, dann steigen wir in den nächsten Themenschwerpunkt ein. Jetzt wissen wir alle, wie die Leute die Zeit verbracht haben, wo sie geguckt haben, und kommen zu unserem eigentlichen Schwerpunkt, nämlich der sportlichen Analyse. Und da geht jetzt gleich mal die Frage in die Runde allgemein oder so. Hat jemand neue Trends entdeckt in der Spielphilosophie und so was Neues, was sich durchsetzen wird, oder wie habt ihr das gesehen?
Also zuerst, ich fand das Niveau der WM ist gut, bis sehr gut. Neue Trends weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft mittlerweile, die Mannschaften bestimmen das Spiel. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass die Einzelspieler wie Maradona, Pelé, Gerd Müller, Beckenbauer, jetzt sind die Mannschaften gefragt. Die Einzelspieler waren eine Enttäuschung wie Ronaldo, Ibrahimovic war sowieso nicht dabei, selbst Messi war nicht, ist nur rumgelaufen. Also das war erfreulich. Ja. Erfreulich ist, dass ein bisschen den Angriff-Fußball, vor allem Tempo-Fußball der Südamerikaner wie Chile, Uruguay, Kolumbien, vor allem Kolumbien, Costa Rica nicht so, aber also gute offensive Fußball. Es hat packende Spiele gegeben, die Spiele waren fast alle zu eng.
Ja, es wurde behauptet, dass ein Trend sei, dass es das Ende des Ballbesitzfußballes sei, und das war jetzt wahrscheinlich nicht nur auf Spanien bezogen. Wir kommen nachher noch auf die einzelnen ausgeschiedenen Nationen, die großen Fußballnationen, vielleicht auch den klimatischen Bedingungen geschuldet, dass also Ballbesitzfußball nicht unbedingt das erfolgreiche Spiel dort war, sondern eigentlich eher schnelles Umschaltspiel. Seht ihr das auch so?
Ja, das sehe ich im Grunde auch so. Also was mir da aufgefallen ist, den neuen Trend sehe ich eigentlich auch nicht so. Ich sehe eben nur, dass der alte Trend der letztlich immer durch Spanien verkörpert wurde, die haben ja die letzten drei Turniere einfach gewonnen, und die stehen ja für eine gewisse Art Fußball zu spielen, das wissen wir ja, eben dieser Ballbesitzfußball, der wurde eigentlich schon in der Vorrunde sozusagen eliminiert, und zwar dadurch, dass Spanien einfach nicht mehr mitgemacht hat. Also wenn jetzt Spanien weitergekommen wäre, was ja nicht so war, das ist ja klar, dann hätten wir wahrscheinlich mehr Ballbesitzfußball gesehen. Das wäre bestimmt so gewesen.
Naja, du sagst jetzt Ballbesitzfußball und hast jetzt bewusst das Wort Tiki-Taka nicht benutzt.
Ja, das gehört auch nicht zu meinem Wortschatz eigentlich.
Ja, aber ich finde halt, dass das Entscheidende war da bei Spanien, gut, jetzt kann man doch vorgreifen, dass sie ihren eigentlichen typischen Fußball, mit dem sie drei Turniere gewonnen haben, gar nicht gespielt haben. Das heißt, die
kamen
Medien
gar nicht
haben
dazu.
Immer gesagt, Tiki-Taka ist ausgeschieden, die haben Tiki-Taka
gar nicht gespielt. Genau, die kamen gar nicht dazu, weil eben die anderen Mannschaften sich wahrscheinlich zunächst schon auf dieses Spiel der Spanier jetzt auch über die letzten 10 Jahre einstellen konnten. Das ist wohl das eine. Und das andere ist, was vielleicht eher ein bisschen allgemeiner gesagt werden kann, dass diese Weltmeisterschaft zumindest bei relativ vielen Spielen nicht durch taktisches Konzept geprägt wurde. Bei den späten Spielen dann, also zum Beispiel die Halbfinals oder dieses eine Halbfinale Holland gegen Argentinien, genau, da haben wir wieder diesen taktischen Fußball gesehen, also dass man eben nicht mit offenem Visier spielt, sondern zunächst abwartend ist, auf den Fehler des anderen wartet. Das war früher öfter so, das haben wir aber während des Turniers, insbesondere am Anfang und in der Mitte des Turniers, dieses Jahr nicht gesehen, sondern da wurde Fußball mit offenem Visier gespielt, da ging es hin und her, da war viel Laufen, viel Kampf, und das ist natürlich für einen Zuschauer, der jetzt vielleicht nicht nur auf taktische Konzeptionen achtet, sehr attraktiv. Also insofern würde ich sagen, dass das Turnier für den Zuschauer dieses Jahr sehr, sehr attraktiv war und viele Tore fielen, also sehr viele Tore fielen, zumindest am Anfang und in der Mitte des Turniers, dann zum Ende hin dann auch nochmal in einem Halbfinale, da werden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drauf kommen. Also viele Tore, viel Tempo, viel hin und her, wenig Taktik.
Also ich achte sehr gerne auf taktische und
gut,
fand es trotzdem ein attraktives Turnier. Das war ja auch das, was man eigentlich vorher nicht unbedingt erwartet hatte. Habt ihr noch irgendwie dazu?
Also ich bin nicht der Meinung, dass es das Ende des Ballbesitzfußballs war, ganz und gar nicht. Für mich war das eine Weiterentwicklung des Tiki-Takas, was auch dringend nötig war. Und die Deutschen haben sehr wohl einen Ballbesitzfußball gespielt mit der Weiterentwicklung. Und das war das Interessante dran. Und das war auch der Grund, weshalb sie so erfolgreich waren.
Ja, statistisch gesehen, also vor dem Endspiel hatte Deutschland im Schnitt der vorhergehenden Spiele so etwa 68-69% Ballbesitz. Ja. Ilbuto, auch noch einige Bemerkungen?
Ja, also zu den neuen Trends. Neue Trends finde ich, also war für mich, dass viele Mannschaften, viele Trainerstäbe sich aus meiner Sicht taktisch hervorragend eingestellt hatten auf die jeweiligen Gegner und viele Varianten gespielt haben, auch also in Bezug auf den jeweiligen Gegner. Ich fand die ganze WM, also die Spiele, die ich gesehen habe, zum Teil lehrbuchmäßig, also als Anschauungsmaterial zu nutzen für kommende Generationen. Und das Einzige, was ich nicht gesehen habe bei einer WM in Brasilien, war so das Brasilianische, was ich von früheren brasilianischen Mannschaften in Erinnerung hatte. Also dieses 1-gegen-1, diese besonderen Momente, ja, dieses Jogo Bonito, also das schöne Kombinationsspiel bis eben zum Torerfolg.
Ja, das habe ich also am ersten bei den Kolumbianern gesehen. Und die wurden ja dann von Brasilien sozusagen niedergewalzt. Und Michele hat dann zu mir gesagt, ja, so diese aggressive Körperlichkeit von den Brasilianern, wie sie gegen Kolumbien gespielt hätten, so müsste man heute spielen und das würde dir auch gefallen.
Ja, ja, aber ich hab mich getäuscht, weil es gehört doch noch Technik und Laufen dabei. Also man muss einen Plan haben und sie hatten keinen Plan. Mit nur Laufen und Zweikampf ist es nicht mehr zu.
Ja, und ich finde ja, dass die deutsche Mannschaft gezeigt hat, dass man mit spielerischen Lösungen durchaus gegen diese Robustheit der Brasilianer ankommen kann.
Ja, das war überraschend gut.
Also diesen Satz hätte man sicherlich vor 15 Jahren eigentlich nicht erwartet, dass die Deutsche mit spielerischen
Trainer. Ohne dass die Athletik verloren gegangen ist.
Natürlich.
Und das war jetzt, weiß ich nicht, ob das ein Trend war, aber das war überraschend, dass die WM sehr athletisch war, sehr körperlich und sehr schnell, entgegen allen Prognosen, die vorher gemacht wurden.
Ja, mit Bezug auf das Klima vor allem,
oder? Richtig, richtig.
Ja, aber es sind natürlich auch einige Leute verletzt worden. Und da muss man dann schon mal ansprechen, dass viele Topspieler ja schon eine lange Saison in den Knochen haben, wenn du dann Champions League bedingst, also die bei Topclubs spielen in Europa. Und das hat sich dann vielleicht dann doch auf den einen oder anderen durchgeschlagen, der dann nicht so zum Zuge kam oder beziehungsweise auch Verletzungen erlitten hat.
Ja, das ist Schuld der FIFA, der solche Härte in Spiele kommen lassen, die nichts dagegen tun. Also das muss die FIFA regeln, dass die Spieler geschützt werden. Dass man darf nicht einfach draufsteigen, wie der Zuniga zum Beispiel oder dem Neuer im Finale gegen Higuain. Sowas darf nicht passieren. Und das sind nicht die Spieler schuld und nicht die Schiri, sondern die FIFA.
Ja, es gab ja so ein Gerücht, dass es ein Komplott der FIFA sozusagen war und dass es Anweisungen gegeben haben soll, an die Schiedsrichter möglichst wenig gelbe Karten zu zeigen. Aus welchem Grund ist mir nicht so klar.
Frank? Ja, aber ich meine, dann ist es ja auch so. Ich denke mal, ich kenne den Grund selbstverständlich auch nicht, weil ich in der FIFA, weil ich da auch in diesen Gremien natürlich nicht dabei bin. Aber also ein Grund könnte sein, wenn man denn einen finden möchte, dass das Spiel eben mehr gespielt wird. Dass es weniger Kurzunterbrechungen gibt für Fouls, dass man nicht das Spiel unterbricht, sondern dass man es einfach weiterlaufen lässt. Das wurde teilweise wirklich exzessiv gemacht. Das hat mich auch gewundert. Ich habe da mal ein Spiel gesehen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Italien, England. Da habe ich eine Reihe von Fouls gesehen, die einfach nicht gepfiffen wurden. Das Spiel lief einfach weiter. Also wie sonst ein Foul am Mittelkreis oder in einer Zone, die eigentlich gar keine Gefahrenzone ist, dass ein Foul gemacht wird. Dann lief es einfach weiter. Und das hat natürlich den Spielfluss, das treibt den Spielfluss an. Das kennt man vielleicht aus früheren, aus der englischen Liga vor 10, 20 Jahren. Da wurde auch nicht jedes Foul gleich abgepfiffen, sondern da ging es hin und her. Da ist das Spiel, also die Netto-Spielzeit hat sich erhöht. Das könnte man mal statistisch vielleicht mal überprüfen, ob sich die Netto-Spielzeit 2014 im Vergleich zu den Turnieren zuvor erhöht hat.
Ja, es gab ja früher eigentlich vor Weltmeisterschaften eher die Anweisungen an die Schiedsrichter, dass sie strenger pfeifen sollten und auch bestrafen sollten mehr mit Karten. Was dann daraus wurde, ist wieder eine andere Frage. Viele haben es nicht beherzigt von den Schiedsrichtern, beziehungsweise es wurde halt unterschiedlich ausgelegt von diversen Schiedsrichtern, was dann halt ganz schlimm ist. Da weißt du nicht, wo du dran bist. Ja, ich frage jetzt nochmal nach Berlin. Frank, was hast du irgendwelche Trends oder besondere Auffälligkeiten gesehen oder zu dem, was wir bisher hier gesprochen haben, noch was hinzuzufügen?
Ja, es wurde einige kluge Sachen ja schon gesagt. Ich finde auch, also Ballsicherheit, Ballbesitz, Ballsicherheit, was die Deutschen ja phasenweise wirklich schön gemacht haben, das wird wichtig bleiben. Man muss natürlich das moderne Umschaltspiel beherrschen, wenn sich Gelegenheit ergibt, aber dass man auch, wenn der Gegner presst, relativ sicher im Mittelfeld den Ball kursieren lassen kann. Also das ist wichtig und das wird weiterhin wichtig bleiben, dass man das auch spielen kann, dass man die Leute hat auf dem Platz, die das können, die ballsicher sind.
Ja, weitere Meinungen noch zu dieser Geschichte? Peter, auch was zu sagen?
Naja, grundsätzlich hatte ich auch wahrgenommen, dass mit Deutschland eine Ballbesitz oder eine Mannschaft, die den Ballbesitzfußball ja, aufs Feld bringt, Weltmeister geworden ist. Von daher kann ich Franks These nicht ganz nachvollziehen als ausgewiesener Nicht-Fußball-Experte.
Ja, so meinte ich das auch nicht. Also das möchte ich berichtigen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen falsch verstanden worden. Ich sprach nicht vom Ballbesitzfußball, sondern ich sprach von dem Fußball, der eben durch Spanien repräsentiert wird. Ich meine, ich weiß es nicht, also Handke meinte, dass die deutschen Spiele dann 70% Ballbesitz hatten, trotzdem.
Ja, 70% und genau, Argentinien 68,9 oder sowas
bis zum Finale. Ja, aber eben genau, das wurde ja hier dann auch angemerkt, es ist trotzdem eine ganz andere Art des Ballbesitzfußballs. Also es ist doch ein gewisser Unterschied zwischen dem Fußball, den Spanien gespielt hat, und den Deutschland spielt. Eben genau, der ist eben weiterentwickelt.
Vielleicht noch eine Anmerkung an das, was du sagtest, Hanke. Also ich hätte mir gewünscht, dass die FIFA diese Order ausgegeben hätte, weil es gab tatsächlich Spiele, die schlimm waren. Also das eine Spiel war ja Kolumbien, Brasilien, das war ja schlimm, und da hat eben der Schiedsrichter versagt. Er hätte viel früher anfangen müssen, da gelbe Karten zu zeigen. Und insofern, wenn die Order wirklich so war, dann war es ja schizophren.
Und was heißt schizophren? Ne? Da werden irgendwelche Interessen der FIFA dann, falls es die gegeben haben, wohl schon dahinter stecken.
Nur welche?
Ja, der Frank hat ja versucht, ein bisschen das zu erklären, dass man da mehr Spielfluss reinkriegt. Das heißt, dass das Ganze attraktiver bleibt und besser verkauft werden kann für die FIFA, also imagemäßig. Ob das jetzt wirklich so rüberkommt, ja, ob das stimmt, gut, ich habe jetzt hier auch gar nicht die Möglichkeit,
einen Vertreter zu. Ich weiß es auch nicht, also wenn man eine Erklärung finden möchte, könnte man die eben am ehesten da finden, dass eben das Spiel am Laufen gehalten werden soll. Wir hatten ja auch schon Spiele, wo die eben dann verpfiffen wurden mit Kleinigkeiten. Natürlich bin ich nicht dafür, wenn jemand brutal gefoult wird, dass das Spiel nicht unterbrochen wird. Das ist ja natürlich klar. Das setze ich mal voraus.
Ja. Ja, ein Vertreter der FIFA würde jetzt hier auch nichts nützen, weil er würde ja sowieso die Anweisung abstreiten.
Eine Bemerkung an diesen englischen Stil, Fußball zu spielen, dass es immer weiterläuft. Ich finde das für falsch, dass man diese Worte im Mund nimmt, weil die Engländer haben damals fair gespielt. Und wenn es jemand einen Foul gemacht hat, wurde es auch gepfiffen und hat auch eine rote Karte gegeben. Heute, jeder nimmt das Wort, jeder Reporter, englische Spielweise,
exotische Spielweise,
aber es wird geholzt wie noch nie. Das ist es ja, ne?
Und vor allem, dass solche Szenen in England dann auch dazugekommen ist, das ist durch die dort tätigen ausländischen Profis, nämlich in die englische erste Liga, in die erste Liga gekommen. Das heißt, ist das auch immer so eine Sache mit der internationalen Härte, wenn man bestimmte Spiele anguckt, auch also wie heißt er, der noch zum AC Mailand von Bayern gewechselt ist?
Van Bommel.
Van Bommel, ne? Der Van Bommel, der hat sich gewundert, wie in Italien gepfiffen wurde, und ist dann gleich vom Platz geflogen in seinem ersten Spiel, weil dort nämlich viel rigider gepfiffen wurde als in der Bundesliga. Ne?
Und das ist eine andere Bemerkung von internationaler Härte. So Härte wie hier wird nirgends gespielt. Nicht in England, nicht in Frankreich, nicht in Spanien, nicht mal in Brasilien. Ja.
Und dann anderes sind bei internationaler Härte, da habe ich dann auch schon Champions League-Spiele gesehen, da hat der Schiedsrichter mehr als eine halbe Stunde nicht gepfiffen, aber nicht, weil er die Fouls nicht geahndet hat, sondern es gab dort keine Fouls. Das heißt, auf allerhöchstem Niveau haben da Mannschaften gegeneinander gespielt, die eben keine Fouls nötig gehabt haben.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist doch wohl auch das, was der Löw wohl wollte, dass man ohne Foul spielt. Dass man dass man das irgendwie im Grunde nicht braucht. Und das ist natürlich eine ganz schöne Herangehensweise. Und war ja auch sehr erfolgreich.
Ja, wenn man so eine Mannschaft hat, so wie jetzt, kann man sich es leisten, ohne Foul zu spielen.
Ja, wo dann die Reporter dann immer immer fordern, ja, den Ball kann man jetzt auch mal auf die Tribüne hauen, sozusagen. Und Löw's Credo hat dann schon die Freistöße, vor allem in Strafraumnähe, dann zu vermeiden. Und man sieht, kann man vielleicht nachher auch noch, wenn man die Statistik anschaut, dass bei dieser WM dann überproportional viele Tore durch oder nach Standards entstanden sind. Und wenn man das vermeiden kann, indem man spielerische Lösungen findet, dann ist das ja durchaus ein guter Ansatz. Und wenn man das Spielermaterial dazu hat, mit dem das dann auch noch geht, dann ist es umso feiner.
Dann ist es letztlich auch relativ egal, was die FIFA da irgendwie im Vorfeld will. Wenn es keine Fouls oder wenig Fouls gibt, dann muss man auch nicht harter durchgreifen oder.
Naja, es ist ja nicht so, dass es wenig Fouls gegeben hätte.
Nee, es war nicht so, aber die erfolgreichste Mannschaft hat ja anscheinend relativ wenig Foul gespielt, weiß ich nicht.
Okay, das mal als Zwischenfazit so. Und wir sind inzwischen beim Thema sportliche Analyse angekommen und da möchte ich mal kurz was zitieren aus dem Kicker nach der WM, nach dem Endspiel. Das hat mich ja für den Kicker besonders gefreut, dass es Verlängerungen gegeben hat im Endspiel, denn dann diesmal konnten sie sich kaum damit rausreden und sagen, am Montag rauskommen und sagen, das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet, so wie das sonst häufig geschieht. Und da mussten sie dann mal ein bisschen länger arbeiten und haben es aber auch schon geschafft, etwas Analyse reinzubringen und hat natürlich vorgearbeitet und da lese ich mal kurz was draus vor. Tore fallen nach Fehlern, logisch, aber entscheidend für diese Toranalyse der WM 2014 ist besonders im Vergleich zu der von vor 4 Jahren, wie und wo auf dem Spielfeld gepatzt wurde. Daraus lassen sich viele interessante Schlüsse ziehen. In Südafrika wurden noch 42,4% der Treffer nach gewöhnlichen Angriffen erzielt. Bedeutet gegen Abwehrreihen, die in dieser Situation eigentlich hätten organisiert und richtig formiert sein sollen. Dieser Wert ist 2014 um 12% zurückgegangen, ergo unterliefen taktisch im Abwehrverbund deutlich weniger Patzer. Da nun aber der Toranteil nach Standards in etwa gleich geblieben ist, im Gegensatz zu dem, was ich vorhin behauptet habe, wurden also individuell mehr Böcke geschossen als noch vor 4 Jahren. Mehr als ein Drittel und damit rund 12% mehr der Tore fiel nach Ballverlusten, bei denen es wenig später klingelte. Erzwungen durch deutlich höhere Pressing-Situationen, höher stehende Abwehrreihen, kompakteres Verschieben. Und gut 43% dieser Ballverluste ereigneten sich in der eigenen Spielhälfte. Der Weg zum Tor war oft kurz. Bei Balleroberungen, also aus Sicht der erfolgreichen Mannschaft, machte sich im Umschaltspiel bemerkbar, dass die Sechserposition nur noch selten von reinen Abräumern, sondern vielmehr durch Techniker besetzt waren. Das hat also der Kicker in seiner Analyse geschrieben und eigentlich spricht das jetzt auch nicht unbedingt dann wiederum, oder ist es ein Gegensatz dazu jetzt zu Ballbesitzfußball?
Nö, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist eher das Argument dafür. Ich muss ja hinten raus spielen. Das ist ja das, was du vorher auch erwähnt hattest. Es gibt ja nicht mehr diesen Befreiungsschlag, sondern heutzutage spielt man hinten raus. Und dass da mal ein Fehler passieren kann, ist natürlich logisch.
Und dann ist der Gegner schnell vor dem eigenen Tor sozusagen.
Weil er hoch verteidigt, genau.
Tja, der Analyse wollen wir erstmal nichts hinzufügen. Nachher können wir noch vielleicht den Herrn Rangnick auch noch kurz zitieren. Der hat da auch noch einen Beitrag geschrieben und gesagt, viele Treffer wurden wie beim Hallenfußball erzielt. Aber da können wir vielleicht nachher noch drauf kommen.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es auch so, dass der Kicker meint, dass der Ball schnell erobert wird und dann schnell ins Netz kommt.
Ja, das habe ich jetzt.
Dann hat man ihn doch nicht so lange, oder? Ja, wie war das noch? Also ich habe die Analyse nicht so richtig nachvollziehen können.
Ja, also deshalb habe ich das jetzt eigentlich gesagt, dass es ja ein bisschen gegen diese Ballbesitz spricht. Aber man muss natürlich gucken.
Man kann beides machen. Ball genau. Besitz und dann, wenn die Gegner am Ball sind, dann pressen und
Gegenstoß.
Aggressive Spieler vorne, klasse Spieler im Mittelfeld, die sofort erkennen, was los ist, und dann für die Abwehr ist schon zu spät.
Also nicht entweder oder, sondern sowohl beide als auch. Und außerdem muss man ja dann gucken, dass er hier wohl dann die Gesamtheit der Spiele betrachtet wurde, ne, bei dieser Analyse. Und vielleicht nicht, ist das nicht unbedingt repräsentativ, was dann in den K.O.-Spielen passiert ist, kann ja auch sein, das wird hier in dieser Weise nicht ausdifferenziert. Okay, aber wir haben das halt schon oft gesehen, also die Beobachtung ist ja schon richtig, dass dann viel gepresst wurde, eigentlich auch entgegen dem, was vorhergesagt wurde. Da hat man gemeint, wegen der klimatischen Bedingungen sei da Pressing nicht möglich in Brasilien. Ne?
Exakt, das sehe ich auch so. Und ich meine, das hat eben auch die Qualität dann des späteren Weltmeisters ausgemacht, dass dieses Gegenpressing dann eben durch große Technik eben am Ball letztlich dann eben ausgehalten haben. Die haben den Ball dann eben nicht sofort wieder verloren.
Ja. Sind wir uns da jetzt einig ungefähr? Oder El Brutto auch noch eine Meinung dazu?
Ja, also Ballbesitz, Fußball.
Was ist das?
Genau. Ja, was verstehe ich darunter? Also wenn ich mich jetzt an Spiele von der spanischen Nationalmannschaft bei den letzten Europameisterschaften und bei der Weltmeisterschaft erinnere, dann erinnere ich mich an eine Mannschaft, die den Ball in den eigenen Reihen halten durfte. Das heißt also, von den Taktiken, die die Mannschaften, also die jeweiligen Gegner angewendet hatten, habe ich das so gesehen, dass sie haben entweder weit in die eigene Spielhälfte kommen lassen oder aber, dass sie eben von ihrer Spielweise, von den individuellen Fähigkeiten nicht in der Lage waren, den Raum um den Ball führenden Spieler so zu verengen, dass dadurch eben ein hektischer Fehlpass erzwungen worden ist. Also Mannschaften, die diese Taktik früher hatten, haben halt diesen Ballbesitzfußball, diese 68%+ ermöglicht. Heutzutage, das war ja meine Anfangsbemerkung, habe ich Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft in Erinnerung, die halt taktisch ganz anders eingestellt waren, variabel eingestellt waren. Auch die Niederländer haben die Spanier spielen lassen erstmal bis zu einem gewissen Punkt, haben dann aber eben umgeschaltet und dann das Entscheidende, sie haben den Ball im Tor versenkt. Und dann steht eine Mannschaft wie die Spanier eben dann vor einem Problem. Ja, und das war früher eben vielleicht auch nicht so, dass die Mannschaften, die, wenn sie den Ball erobert hatten, den Ball nicht im Tor versenkt haben. Also Ballbesitzfußball aus meiner Sicht ist ein anstrebenswertes Ziel. Es ist halt eben immer nur die Frage, wie der jeweilige Gegner darauf reagiert und was man selbst dann daraus macht oder was der Gegner daraus macht.
Oder was die Schiris daraus machen, das kann ja auch noch ein Thema sein und war zumindest beim zu Beginn der Weltmeisterschaft ein großes Thema, also in den Medien kein Spiel ohne großen Schiri-Fehler, wann hört das mal auf? Und irgendwann hörte das mal auf, zumindest diese Diskussion. Und waren die Fehler wirklich, wurden die wirklich weniger oder waren sie entscheidend zu Beginn? Oder wie siehst du das, Michele, die Schiris?
Nein, wenige sind sie nicht geworden. Ich glaube, dass die Schiri, egal wie gut sie sind, sind überfordert, weil ein menschliches Auge kann das nicht alles sehen, was da passiert. Und ich bin dafür, dass die, jetzt kommen wir wieder auf die FIFA, dass die an elektrische Hilfsmittel endlich herbeischaffen, um das zu kontrollieren, so wie es im Tennis geschieht, so wie es im Basketball geschieht, so wie es im Eishockey geschieht. Und nicht nur für die Tore, sondern auch für die Fouls, für die Abseits, Elfmeter oder Schwalbe und so weiter.
Also ich würde mal gerne Lanze für die Schiris brechen, weil für mich sind die Schiris und die Assistenten Helden. Was die für eine Arbeit leisten, das ist phänomenal. Ich meine, wir müssen sehen, dass wir zusätzlich die Draufsicht haben und noch Zeitlupe und den Strich, das haben die alles nicht. Die müssen innerhalb von Zehntelsekunden entscheiden. Und wenn man dann sieht, wie viel wenig Fehler dann doch passieren, bei den Assistenten jedenfalls, ist schon faszinierend.
Ja, ich meine, das muss ja nicht unbedingt ein Widerspruch sein, weil sie leisten wirklich viel und ich breche da eigentlich auch immer gerne eine Lanze für die Schiris, wenn alle Spieler und Trainer und so weiter so nur so wenig Fehler machen würden wie die Schiris, dann hätte man noch viel tolleren Fußball. Ja. Und aber die elektronischen Hilfsmittel sind ja trotzdem irgendwie erforderlich, wie der Michele sagt, weil das Spiel halt auch so schnell geworden ist im Vergleich zu früher, dass es in der herkömmlichen Art und Weise so nicht mehr geht. Und ich finde es auch gut, wenn das jetzt nicht nur auf Tor oder Nicht-Tor bezogen wird, sondern auch wenn dann die Gesundheit eines Menschen daran hängt durch ein übles Foul, was nicht geahndet wurde, das auch zu sehen. Es geht dann vielleicht noch drüber hinaus. Also der Louis van Gaal hat ja damals schon vorgeschlagen, den Chip im Ball. Der Chip im Ball, der quasi alles könne, also auch abseits und so. Allerdings, wie das da mit Fouls ist, das weiß ich dann nicht. Das wird wahrscheinlich eher nicht gehen. Und der würde komplett funktionieren. Nur gibt es da irgendwelche Widerstände halt, dass die eingeführt würden. Und wie würdest du dir dann sowas vorstellen bei Fouls? Müsste dann kurz wie beim Tennis so eine Challenge geben, einmal pro Halbzeit und dann, dass der Schiedsrichter sich das kurz angucken kann. Manchmal sieht man aber erst selbst in der zweiten Wiederholung in Zeitlupe nicht, ob das jetzt wirklich ein Foul war oder nicht.
Ja, das ist es. Es geht um Fairplay, nicht Fairplay jetzt sauber zu sein, sondern dass es seine Richtigkeit hat. Und denn Schiri kann das nicht sehen und die Mannschaft müssen 5 oder 6 Versuche haben in pro Halbzeit, damit die Zuschauer oder die Schiri weiß, was passiert. Auf der Tribüne weiß jeder nach 10 Sekunden, ob das Abseits war oder ob das ein Elfmeter war, ob das eine Schwalbe war durch iPhone und Handys und so. Und die Einzigen, die es nicht wissen, sind die 3 Leute auf dem Feld, der Schiri und sein Assistent. Die sind die Dummen. Ja? Und deswegen, um diese gute Leute, wer sagt, zu schützen, muss man denen helfen. Ja?
Also ich hatte den Eindruck, dass in den Vorrundenspielen die Schiedsrichterleistungen schwächer waren und dass es dann besser geworden ist. Das war jetzt mein persönlicher Eindruck, der führt zur Vermutung, dass vielleicht schon Qualitätsunterschiede gibt bei den Schiedsrichtern und dass einfach im Turnierverlauf auf bessere Referees gesetzt wird. Man braucht ja dann auch eine kleinere Truppe einfach. Nur noch. Und es gab ja auch den Ruf nach Profischiedsrichtern im Verlauf.
Ja, das Problem ist dabei, dass da immer diese FIFA-Kontinentalproports gewahrt werden soll. Also das heißt, dass aus jedem Kontinentalverband, also auch aus Ozeanien, dann halt ein Schiedsrichter dabei ist. Also egal, wie gut oder schlecht der ist. Und jetzt gab es ja eine Ausnahme, was eigentlich das kein Schiedsrichter aus einem der beiden Verbände, die das Spiel sein, der Schiedsrichter sein sollte. Da war jetzt die Ausnahme, dass der Italiener dieses Spiel gepfiffen hat, obwohl eine europäische Mannschaft im Finale stand. Also da hätte eigentlich einer aus CONCACAF, aus Mexiko oder aus Afrika oder sowas pfeifen müssen. Gut, wir waren beim Thema Schiedsrichter und da frage ich doch auch mal nach Berlin. Gibt es da auch eine Meinung zu den Referees bei dir?
Ja, also ich wäre ganz klar für den Videobeweis. Es müssen einfach diese technischen Hilfsmittel, man müsste vielleicht, die Hauptverantwortung bleibt beim Schiedsrichter auf dem Platz mit seinen Assistenten, aber wenn es dann einen zweiten Schiedsrichter gibt, der mit dem Hauptschiedsrichter in Kontakt ist und der diese visuellen Möglichkeiten zur Verfügung hat und die beiden könnten kommunizieren, da wird es hingehen. Es wird vermutlich noch ein paar Jahre dauern, aber ich glaube schon, dass das kommen wird.
Ja, es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass er nur an die Seitenlinie gehen muss und sich da was anschaut. Wie beim Eishockey ist das ja auch so, da geht er an die Seite und da wird das in der Wiederholung angeschaut, ob was jetzt zu entscheiden ist. Ja. Ja, jetzt gibt's natürlich Stimmen, die sagen, dadurch würde der Spielfluss unterbrochen und das klassische Spiel würde quasi darunter leiden. Il Brutto hat dazu eine Meinung.
Ja, also ich möchte eine grundsätzliche Frage stellen. Welche Art von Spiel wünschen wir uns? Also ich schaue, weil es angeboten wird, oder habe geschaut, ab und zu mal American Football, Super Bowl. Und oder eben auch Eishockey, das ist für mich ein ganz anderes Spiel, ja. Da ist die Nettospielzeit, was ich weiß, X und die Unterbrechungen ist dann fast annähernd so lange wie die Nettospielzeit. Und ich sehe es eher so, dass in der Ausbildung der Spieler, was Balleroberung angeht, dass das verändert werden sollte. Also noch breiter und noch eindeutiger. Denn grundsätzlich, also wie viel Prozent Fouls, also schwere Fouls gibt es im Verhältnis zu der Anzahl Fouls insgesamt. Und dann natürlich auch noch die Vermittlung der Schiedsrichterverbände an die Spieler, also was gepfiffen wird und wie es gepfiffen wird, dass das eindeutiger oder breiter eben kommuniziert wird und dann eben von den Spielern in den Vereinen auch geübt werden kann, dass sie da unterrichtet werden, begleitet werden und dass dann eben so gesundheitsgefährdende Fouls vielleicht noch weniger werden. Ich finde, es sind insgesamt schon weniger geworden, auch wenn es bei dieser WM halt aufgrund von Persönlichkeiten wie Neymar, die da so schwer verletzt worden sind, das natürlich nochmal einen anderen Stellenwert hat. Aber grundsätzlich, also ich möchte den Spielfluss erhalten wissen und weniger die Spielunterbrechung durch Videobeweis als mehr die Art der Balleroberung und die Vermittlung dessen, was gepfiffen wird, also das mehr üben und breiter kommunizieren.
Wobei ich finde, dass die Verbände da ruhig ein bisschen mutiger werden könnten. Es gibt ja ein hervorragendes Beispiel, dieses Freistoßspray. Das hatte jeder vorher belächelt. Da haben sie doch gesagt, das wird langsam, das Spiel, das bringt nichts. Und was ist hinterher? Im Gegenteil war der Fall. Das ist ganz hervorragend. Jeder findet es toll. Und warum kann man nicht mal auch neue Sachen ausprobieren?
Ja, nur ein Reporter, der hat genau das Gegenteil behauptet. Ne? Also so ein Blödsinn. Also bis der die Leute da hinten hingebracht hat, wo sie sein sollen, und dann im Rücken vom Schiedsrichter gehen sie wieder nach vorne. So ist die Linie klar markiert. Und für mich war das nicht neu, weil das ja schon bei... Wo war das schon? Beim Confed Cup und bei irgendeiner U21 oder so Weltmeisterschaft war das auch schon eingesetzt.
Also ich denke da eigentlich an so richtig krasse Fehlentscheidungen. Also wenn man zuschaut und da fällt und jeder sieht am Fernsehen oder auf der Tribüne, dass der Suarez einem Italiener in den Nacken beißt und der Schiedsrichter sieht es nicht. Und kann das dann dementsprechend auch nicht ahnden. Das ist natürlich ein großes Problem. Das hat jetzt aber weniger damit zu tun, was der Schiedsrichter, das kann er einfach nicht sehen, weil er da guckt, wo der Ball ist. Und dann passiert an einer anderen Ecke des Spielfeldes was, wo der Schiedsrichter dann nicht reagieren kann. Ich meine, für so einen Fall, wo jeder sieht, da ist ein übles Foul passiert, da müsste eigentlich dann irgendein Hilfsmittel her, dass man diesen Spieler dann direkt bestraft und dann einfach vom Platz schickt, weil man den ja eigentlich auch nicht mehr sehen möchte. Da gab es ja 2006 im Endspiel Italien gegen Frankreich eine ähnliche Szene, wo damals unser großer Held Zidane irgendwie beteiligt war. Und das hat der Schiedsrichter, glaube ich, auch nicht gesehen. Aber da hat dann einer von außen wohl gesagt, gegen die Regel, da ist was passiert, oh, das müssen wir ahnden. Und das haben die eben bei diesem Spiel Italien-Uruguay nicht gemacht, weil das eben nicht das Endspiel war. Man kann ja dann im Nachhinein noch rote Karten oder Sperren aussprechen und dann wurde das gemacht, aber für die Italiener, das hat den Italienern nichts mehr gebracht, dass der Suarez jetzt ein halbes Jahr nicht mehr spielen darf, oder?
Und bei Italien, Frankreich damals war auch das Tor von Zidane, der Elfmeter, haben sie zuerst gewartet, den Videobeweis, und dann haben sie das Tor gegeben. Deswegen kann man das auch offiziell machen.
Ja, das hat man schon
und
gemacht.
Und dann, um zurückzukommen auf den Spielfluss, um den Spielfluss zu verteidigen, braucht man 2 bis 3 Monate hart durchgreifen, wenn man die harte Tackling, gestreckte Beine, böse Foul sofort bestrafen mit harten Platzverweisen und Sperren, und in 3 Monaten ist das Ding erledigt. Und dann braucht man auch weniger Fernsehbeweis.
Ja, die Frage ist ja nur auch, was Brutto sagt, dass sehr wünschenswert wäre, wenn es schon in der Ausbildung so vermittelt würde, dass man auch auf fairere Art und Weise oder weniger gesundheitsgefährdende Art und Weise den Ball erobern kann, dass es dann später, wenn es in Spielen um viel geht, wo große Interessen halt auch finanzieller Natur auf dem Spiel stehen, Ob dann sich dann die Leute dann noch dran halten, das ist halt die große Frage. Vom Ansatz her fände ich das sehr gut, aber wenn man es wirklich so machen würde, wie Michele sagt, dass da das wirklich hart durchgegriffen wird. Es gibt, man sagt auch immer, ja, wenn man das pfeifen würde, zum Beispiel irgendwie so Trikot halten oder so, dann müsste es in jedem Spiel 10 Elfmeter geben. Und dann sage ich immer dazu, dann gibt es halt 10 Elfmeter. Was meint ihr, wie schnell das dann irgendwann aufhört, ne, wenn man das konsequent durchzieht? Aber dann heißt es, ja, das ist ja kein Mädchensport, nicht im Mädchenpensionat, die soll mal in ein Mädcheninternat gehen, wie es da abgeht.
Mittlerweile spielen die Mädels härter als die Jungs. Gell?
Und das hat ja mit dem nichts zu tun, das ist ja unfair. Ein hartes Spiel ist ja was anderes, ein männliches Spiel, aber das ist ja nur unfair. Ich bin deiner Meinung, Michele, es gibt ja auch diese Eckballszenen, wenn sie da am Strafraum quasi Ringkämpfe machen. Auch das ist ja eigentlich unerträglich. Auch das müsste man vorher abpfeifen.
Ja, und der Schiri geht da hin und redet 30 Sekunden lang und das ist wieder Zeitverlust. Ja, anstatt einen Elfmeter oder eine gelbe Karte zu geben.
Ja, soweit zum Thema Schiris, oder gibt es noch weitere Meinungen dazu? Also wichtig wäre halt einfach auch jetzt, egal mal wie die Anweisungen sind, wobei ich dafür bin, dass da rigoros durchgegriffen wird, aber dass man sich auch darauf verlassen könnte, dass die dann auch einheitlich ausgelegt werden von den Schiedsrichtern. Und das war halt oft bei Weltmeisterschaften nicht der Fall, wie es jetzt hier war. Diesbezüglich kann ich jetzt so gar nicht richtig beurteilen, aber auf jeden Fall wäre das schon wichtig.
Ja, was vielleicht eben genau das Schiedsrichterthema ist ja eigentlich ein Thema, das aufkommt, weil eben vielleicht die Spielweise, die faire oder unfaire Spielweise da vorliegt. Und das würde mich mal interessieren, vielleicht auch, was Michele dazu meint, was die Härte auf dem Spielfeld angeht, die Brutalität, wie die Spieler miteinander umgehen, die gegnerischen selbstverständlich, teilweise ja sogar die eigenen miteinander. Also ich hatte immer so den Eindruck, dass es früher irgendwie noch zünftiger zur Sache ging und dass es noch brutaler war, aber ich würde mal gerne da hören, der das ja auch schon länger beobachtet.
Es hat sich alles entwickelt. Früher waren die Spieler langsamer und haben langsamer gefault. Jetzt ist alles so schnell, zweimal so schnell wie vor 30 Jahren und deswegen gibt es mehr Foul und die Schiris, die Augen entwickeln sich nicht. Ja? Die werden nicht schneller, die können nicht schneller schauen. Deswegen gibt es so viele versteckte Foul oder die Schiri können das nicht erkennen.
Ja, und zur Brutalität, zur Herangehensweise.
Es wird nicht bestraft. Heute wird es ist selbstverständlich, dass man mit der Faust, mit den Ellbogen, mit einem Kopfstoßen, mit einem Fußtritt gespielt wird und es wird nicht gehandelt. Die Spiele werden nicht bestraft. Selbst wenn sie bestraft werden, dann machen sie miteinander, wie dieser Fall Lewandowski letztes Jahr in die Bundesliga, und werden die, obwohl es eine brutale Faust war, wird dieser Typ dann nicht mehr gesperrt für 4 Spieltage, sondern darf er wieder spielen. Ja. Es gibt kein Fairness auf jedem Niveau. Ja. Was er sagt, was Brutto sagt, dass die Spiele müssen geschult werden, sauber zu spielen. Das ist gut, der Ansatz ist gut, ist super, aber niemand hält sich dran. Irgendwann geht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. So wie die gelbe Karte von Sonntagabend an Övedes und Hummels. Das war überhaupt kein böse Foul. Nur die Schiri hat gesagt, bis hier und kein bisschen weiter. Deswegen haben die zweite gelbe Karte bekommen. Und die Schiri hat eine Marke gesetzt, sagt, so ist okay, aber nicht keine Millimeter höher.
Ja, man muss ja schon auch sehen, dass im Vergleich zu früher, was du angesprochen hast, Frank, dass das Spiel ja nicht nur schneller geworden ist, sondern auch wirklich Körper, körperintensiver, das heißt, der Körperkontakt quasi zunimmt, wenn man überlegt, wie viel Zeit früher, wenn du alte Spiele anguckst, die Spieler gehabt haben, um einen Ball anzunehmen, bis die mal gedeckt wurden oder angegriffen worden sind. Heute stehen die häufig, wenn sie taktisch gut geschult sind, stehen 20 Meter vor und nach der Mittellinie. Die beiden Mannschaften gegenüber sind alle viel dichter beieinander und es wird früher angegriffen und das heißt, es kommt automatisch mehr Körperkontakt zustande. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Art des Körperkontaktes dann brutaler ist, aber wenn es häufiger Körperkontakte gibt, gibt es dann halt wohl auch häufiger
brutale. Also auch mehr Ballkontakte dementsprechend. Ja. Mehr Ballkontakte, mehr Körperkontakte, mehr Fouls.
Ja, würde ich sagen. Okay, Schiris, Härte und so weiter. Jetzt gehen wir mal zum Klima. Das war ja sehr viel diskutiert im Vorfeld dieser WM und bei ein paar Spielen konnte man dann auch sehen, wirklich, dass eine oder beide Mannschaften richtig platt waren. Aber hat das jetzt grundsätzlich viel dazu beigetragen, dass anders Fußball gespielt wurde oder wie seht ihr das?
Also ich bin der Meinung, dass es überraschend war, dass man das überhaupt gar nicht bemerkt hat. Natürlich war es heiß, natürlich mussten die trinken und es gab auch diese Pausen, aber das war trotzdem athletisch, auch in Manaus, in diesem subtropischen Gebiet. Die haben ja gespielt, als ob das in anderen Breitengraden stattfinden würde. Also es wurde im Vorfeld viel drüber geredet, aber letzten Endes, finde ich, haben die Spieler sich nicht davon beeinflussen lassen.
Was meint ihr?
Ich habe auch nicht gemerkt, weil zum Beispiel das erste Spiel der Italiener gegen England, ich lag ins Bett, es war ja 12 Uhr nachts oder 24 Uhr nachts und irgendwann in der zweiten Halbzeit habe ich mich aufgeregt und geschrien, pressen, also dass die Italiener sollen die Engländer doch mal endlich pressen und die standen nur herum und dann beim Einwerf oder bei einem Freistoß, also in naher Aufnahme hat man gesehen, wie fertig diese Typen sind, ja, und dann habe ich gesagt, ja, du liegst im Bett und schreist pressen, also es war schon da an der Grenze, aber trotzdem, die Mannschaft war sehr, sehr gut vorbereitet, sind in diesem außergewöhnlichen Klima. Also ich fand, dass sie sehr gut zurückgekommen sind.
Ja, also bei ein paar Spielen ist es mir dann schon richtig aufgefallen, da muss man sie dann auch etwas näher sehen. Und einmal war es so, nach dem Platzverweis, ich glaube, Costa Rica hat einen Platzverweis gekriegt in dem Spiel gegen Griechenland und die waren ja wirklich dann wirklich komplett platt, die Costa Ricaner, und haben dann trotzdem das Elfmeterschießen noch gewonnen und die Griechen haben es nicht geschafft gegen diese dezimierte und platte Mannschaft vor dem Elfmeterschießen dann noch siegreich zu sein. Und dann, wo hat man es noch gemerkt? Beim Herrn Mertesacker in dem berühmten Interview mit dem Reporter, wo er sich da die Art der Fragen verbeten hatte und auch nachvollziehbar, also weil der war dann auch wirklich platt. Ne? Aber dafür, für diese Verhältnisse, finde ich, war es wirklich toller Sport geboten worden.
Also ich bin auch einmal oder wie jeden Tag eigentlich zu Michele gegangen zum Kaffee trinken, so um die Mittagszeit, und dann bin ich absolut beruhigt nach Hause gelaufen und eigentlich fast schon glücklich, weil der Michele meinte, dass wenn man gegen die deutsche Mannschaft gewinnen möchte, und ich gebe jetzt an der Stelle zu, dass ich mich sehr gefreut habe, dass die Deutschen, dass da keine Mannschaft gegen die gewonnen hat, da meinte der Michele, wenn bis zur 60. Minute, wenn es da nicht 2-0 gegen Deutschland steht, dann werden die Deutschen nicht zu schlagen sein. Und das hat mich irgendwie dann so ein bisschen beruhigt. Und wie gesagt, ein sehr guter Kaffee und mit einem guten Gefühl bin ich dann rausgelaufen.
Aber wir wollen jetzt mal auf ein paar Nationen schauen, die relativ früh das Zeitliche gesegnet haben. Frank in Berlin, was hat dich vielleicht am meisten überrascht?
Ja, ich fand ein bisschen tragisch, waren also die Spanier gegen die Holländer. Die Spanier müssen es 2-0 machen und dann ist alles klar. Und das hat mich schon irgendwie ein bisschen getroffen. Aber die Spanier waren wohl nach dem 1-0 vielleicht schon zu sicher, dass sie durch sind mit diesem Spiel. Und sie hatten, wie gesagt, eine 99-prozentige Torchance und das wäre es gewesen. Danach wäre nichts mehr passiert, würde ich mal vermuten. Das war für mich schon eine markante Geschichte. Ein anderes Spiel, meine These wäre vielleicht, wenn die Italiener gegen die Engländer nicht gewonnen hätten in diesem schönen Spiel, wären vielleicht beide weitergekommen. Also ist eine offene These.
Okay, aber bleiben wir mal hier bei den Spaniern. Also ich habe die Spanier jetzt gegen die Niederlande halt nicht so stark gesehen wie früher. Sie haben ihr Spiel nicht durchgesetzt, und zwar es lag nicht nur daran, dass der Gegner es nicht zugelassen hat, sondern dass die es selber entweder nicht mehr so drauf hatten, vor allem die Kreativität, die dazugehört. Also die ganze Zeit rumspielen, okay, den Ball nicht hergeben, ist die eine Sache, aber dann den entscheidenden, den Pass, die Idee zu haben, um das dann zu vollenden, das war da irgendwie nicht mehr gegeben. Und ja, und dann waren sie dann vielleicht inzwischen dann auch zu satt und haben gemeint, ja, das läuft jetzt von alleine. Also ich bin überzeugt, selbst wenn sie gegen Holland nicht dieses 1-5 Debakel erlebt hätten, wären sie wahrscheinlich in diesem Turnier nicht weit gekommen, das glaube ich. Also was meint ihr zum Thema Spanien?
Also das ist doch das, was wir vorher gesagt hatten. Die Spanier hatten nach meiner Meinung versäumt, ich sag's einfach mal, Tiki-Taka weiterzuentwickeln. Das, was wir vorher gesagt haben, das haben die Deutschen zum Beispiel gemacht. Man kann jetzt nicht mehr ohne Freistoß, ohne Eckball auszuführen spielen. Und das beweist ja diese WM, dass daraus viele Tore entstanden sind. Also meiner Meinung nach haben die Spanier ihr herrliches Ballbesitz-Fußball nicht weiterentwickelt. Und das finde ich schade.
Also ich habe da eine allgemeinere These dazu, und ich meine, was gestern noch ganz oben hing, haut morgen voll an Boden hin. Das ist einfach normal, dass jede Serie geht mal zu Ende. Man kann nicht immer Weltmeister sein und alles weiterentwickeln und immer besser machen, weil die anderen spielen einfach auch mit. Und so kam es, als ich sehe das eigentlich auch so wieder, Frank, mein Namensvetter aus Berlin, dass wenn der Silva das 2-0 macht, dann sieht es ganz anders aus, dann gewinnt Spanien das Spiel. Und dann hätten wir wahrscheinlich eine andere Weltmeisterschaft gesehen. Ob die dann später ausgeschieden werden, kann auch sein, weil da vielleicht ein paar Spieler einfach drüber raus sind. Wie der Xavi, und die haben ja auch schon alles gewonnen. Wie gesagt, das ist doch klar, man kann nicht immer gewinnen, und dann sind einfach mal andere dran.
Ja, aber siehst du das dann als rein mentales Problem, oder? Ich meine, dass das irgendwann mal in der Serie zu Ende geht, ist klar, aber es hat ja auch immer Gründe dafür.
Ja.
Ich glaube, dass sie über den Zenit gewesen sind, mental und physisch, weil viele glauben, dass diese sogenannte Tiki-Taka nur mit guter Ballbehandlung, dass sie Supertechniker sind, zu bewältigen ist. Das ist nicht der Fall. Die Tiki-Taka spielt man, wenn man viel läuft. Das ist mit viel Lauf verbunden, mit viel Disziplin und viel Kampf. Und der halbe Kader der spanischen Mannschaft sind seit 6, 7 oder sogar 10 Jahren zusammen, haben alles gewonnen, und jetzt sind diese Leute nicht mehr zu motivieren, die haben auch keine Lust mehr, und sie spielen die meisten über 60 Spiele im Jahr, und es geht immer um zu gewinnen. Spanische Meisterschaft, Champions League, Europa League, spanische Pokal, Euro-Meisterschaft, Weltmeisterschaft, und die sind keine Maschine.
Ja, aber es war die Jahre zuvor doch auch so, und da hat man auch gemeint, ja, vorher, die sind jetzt satt, und die...
Ja, aber damals waren sie 28, 29, jetzt das Wunder ist nicht, dass sie jetzt in der ersten Runde ausgeschieden sind, der Wunder ist gewesen, dass sie jetzt vor 2 Jahren die Euro-Meisterschaft, genau, gewonnen haben. Das war schon ein Wunder, ja, dass diese Leute mit so viel Erfolg, so viel Laufen, so viel Stress, dass sie es nochmal geschafft haben. Mhm. Barcelona, sieht man Barcelona, die spielen auch zwar immer noch sehr gut, aber es fehlt immer ein halber Schritt, und es fehlt immer ein halber Meter, und es fehlt immer 20 Zentimeter, um das Tor zu schießen. Und die Deutschen haben es gewonnen, verdient die Weltmeisterschaft gewonnen, weil sie auch dicken Tacken spielen, aber auf hohem Niveau, schneller, kräftiger, disziplinierter, und haben ein paar taktische Varianten mehr als die Spanier.
Okay, dann bleiben wir gleich bei dir, Michele, und fragen dich nach Italien.
schnell geantwortet. Die Italiener haben, ich habe vor, als mir vor Jahren die Leute gesagt haben, vorgeworfen haben, dass Italiener 2006 zufällig Weltmeister geworden sind, habe ich immer geantwortet, dass das war kein Zufall, sondern eine logische Konsequenz von Jugendarbeit von 1992 bis 2004 waren sie fünfmal Euro-Meister in U21. Seit 2004 haben sie nur ein Finale gespielt, letztes Jahr gegen Spanien. Und die haben die Nachwuchsarbeit vernachlässigt. Und das ist die Quittung. Und außerdem die Verein, also die Nachwuchsarbeit vernachlässigt, die Vereinepräsidenten kaufen nur billige Ausländer, werden in Italien ausgebildet, so wie die halbe chilenische Mannschaft, die halbe uruguayische Mannschaft, viele Kolumbianer, viele Brasilianer spielen in Italien, werden ausgebildet und dann machen sie uns platt, ja, wenn wir Länderspiel. Und jetzt müssen sie von null anfangen und mehr die italienische Jugend glauben.
Soweit also zum Thema Italien. Das Gleiche kann man wahrscheinlich auf ähnliche Art und Weise zumindest für Brasilien nennen. Jetzt Brasilien, gut, war immerhin zwar im Halbfinale, hat im Druck wohl nicht stattgehalten, sagt man, aber viele Kenner des brasilianischen Fußballs sagen auch, es liegt daran, dass in Brasilien absolut die Nachwuchsarbeit vernachlässigt wird und dass es da den Funktionären nur darum geht, mit Fußball halt Geld zu verdienen auf möglichst schnelle Art und Weise und dass da nichts nachgekommen ist. Und wir haben ja von diesem früheren brasilianischen Zauber, von dem man immer geredet hat, von dem war ja wirklich gar nichts zu sehen bei dieser WM, nicht mal in Ansätzen. Das haben dann eher Kolumbianer geboten, also in der Art und Weise. Also was meint ihr dann zu dem Auftreten von Brasilien?
Vielleicht noch eine Ergänzung, was du sagst, trifft ja auch auf England zu. Auch da ist in der ersten Liga ein großer Anteil von ausländischen Spielern, sodass die Jugend gar keine Chance hat, nachzukommen. Und da haben sie jetzt die Quittung auch gekriegt.
Ja, das ist dasselbe Problem wie in Italien.
Genau.
Ja, aber zu Brasilien. Ich zähle ja England jetzt auch nicht zu den großen Fußballnationen, muss ich da sagen. Das ist eine große Liga, die sie da haben, die englische Premier League, aber England als Fußballnation hat einmal 1966 im eigenen Land den WM-Titel gewonnen und dann ansonsten nie was gerissen und auch nie für besondere Qualität irgendwie gestanden im Weltfußball, finde ich.
Also, okay, wir können ja auch noch Brasilien ja auch noch besprechen, aber ich finde eigentlich mit eins der besten Teams, das ist dann gegen Brasilien ausgeschieden, aber die fand ich richtig gut und zwar war es Chile. Die fand ich richtig stark. Also da hat ja Brasilien großes Glück gehabt, dass sie gegen Chile nicht sofort, ich glaube, das war sogar im Achtelfinale, ausgeschieden sind. Also das hätte durchaus auch passieren können und dann hätten wir mit Chile zu tun bekommen. Und das wäre wahrscheinlich ein bisschen spannender geworden dann. Also die Brasilianer hatten ja schon im Achtelfinale ganz großes Glück, als da kurz vor Schluss ein Lattenknaller war. Die Chilenen haben den Ball gegen die Latte geknallt, da hat das ganze Stadion erzittert und die hatten da schon Glück. Woran das jetzt bei Brasilien liegt, kann ich nicht sagen, aber ich bin natürlich auch enttäuscht, dass es so viel über das Körperliche geht. Das ist aber eine Tendenz bei den Brasilianern nicht erst seit dieser Weltmeisterschaft. Das ist schon lange so, dass die mit extrem stabilen Abwehrleuten spielen, große, starke Typen. Man sieht sich mal den Maicon an, der letztlich dann gegen einen Techniker den Platz da zurückerobert hat mit dem Dani Alves. Ich weiß gar nicht, ob der verletzt war. Also da spielt er auf jeden Fall nicht mehr. Da spielt ja dann der ältere Herr Maicon, der natürlich auch sehr, sehr körperlich ist. Und die Brasilianer setzen schon seit langer Zeit auf Körperlichkeit und natürlich haben die ab und zu dann natürlich so überdurchschnittliche Spieler wie den Neymar, aber im Grunde haben die das versucht, durch körperliche Stabilität zu regeln.
Peter, du wolltest was sagen, glaube ich gerade, nicht? Ja, die Tendenz zu diesen körperlich robusten Spielern, also die habe ich auch schon früh gesehen, also das fiel mir auch 1998 zum Beispiel auf, bei der WM in Frankreich, da gab es ein Spiel, ich weiß nicht was, das war ein Achtelfinale, Viertel gegen Dänemark. Und Dänemark hat da ziemlich Kontra gegeben, aber wenn du das auf dem Platz gesehen hast, also die Staturen von den Brasilianern und die der Dänen dagegen, das war also ja nicht wie David und Goliath, aber schon deutlich unterschiedlich. Und man hat dann aber auch immer gemerkt, wenn die Dänen wenn einen eingeschenkt haben, dass die jederzeit in der Lage waren, Gang hochzuschalten. Aber die hatten dann aber auch, die waren schon so robust, aber die hatten dann halt auch dieses spielerische Können war da sehr wohl noch vorhanden, was zumindest ansatzweise an früheres Brasilien erinnert. So. Und insofern ist das jetzt irgendwie völlig verschütt gegangen, habe ich den Eindruck.
Eigentlich ist ja noch viel schlimmer als das, was wir gerade erwähnt haben, Michele. Also da ist es noch schlimmer als in Italien und England. In Brasilien findet ja ein Ausverkauf aller Talente statt. Kaum, dass sie gut kicken, sind sie ja schon weg. Und das heißt in der zweiten thailändischen Liga. Ganz aktuell, die Rousseff, die Staatspräsidentin, hat wohl gestern gesagt, wir müssen uns an das deutsche System angleichen. Wie sie das machen will, weiß sie noch nicht. Aber die haben das überhaupt noch nicht. Und das ist das Problem.
Ja, der Pelé hat vor ein paar Jahren ein Gesetz entworfen und durchgesetzt, dass die junge brasilianische Spieler dürfen nicht, bevor sie 18 sind, in Ausland spielen. Das ist der erste Schritt, weil er hat das Problem schon kommen gesehen. Was daraus geworden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich kann mich an Brasilien 70 erinnern, es sowas zu sehen, wie jetzt, wie dieses Jahr, obwohl es dauert seit 90, sogar 94, als sie Weltmeister wurden, haben sie auch wieder so Mittelfeld nicht Fußballer gespielt. Und das jetzt dieses Jahr oder gegen Deutschland habe ich mich richtig erschreckt, weil ich richtig traurig, dass so ein Land so kaputt ist, so kaputt sein kann.
Frank, in Berlin hast du noch was zum Thema Brasilien oder von den ausgeschiedenen Mannschaften, was weiß ich, Italien, Spanien, hast du was gesagt?
Ja, also die lobenden Worte über Chile, da möchte ich mich natürlich anschließen. Die haben ja da absolut ein, zwei brillante Spiele gemacht und hätten es verdient gehabt, weiterzukommen. Das wäre ein ganz anderes Spiel geworden, Deutschland-Chile. Da kann man, es bleibt offen, was da passiert wäre. Die Brasilianer, ja, ansonsten könnte man natürlich fragen, was wäre passiert, wenn das Foul an Neymar, wenn er bis zum Schluss gespielt hätte, hätte das vielleicht was ausgemacht? Ich glaube nicht. Die hätten da auch mit Neymar vermutlich gegen die Deutschen verloren. Aber wissen kann man es natürlich nicht.
Ja. Okay, dann können wir noch kurz auf die deutsche Mannschaft, muss man ja wohl machen, hier wenn es auch ein kritischer Sender ist, die Wüste Welle. Ja, also es ist jetzt schließlich soweit, was mich gestört hat im Vorfeld, war immer dieses Einfordern des Titels und dann noch mit einer Argumentation, die völlig unsinnig ist, die nämlich gar keine ist, nämlich wir sind jetzt mal dran. Wir sind jetzt wieder dran. Also als wenn es da irgendwie
Das hat der Löw dann aber auch gesagt. Das wäre ja, jetzt fertig gewesen.
Hinterher. Ja, aber nicht vorher. Wieso sollten wir jetzt dran sein? Wer bestimmt dann, wer dran ist? Dann werden doch dann die
der
Argentinier.
Fußballgott.
Die Argentinier wären dran gewesen, weil die schon länger keinen Titel mehr gewonnen haben. Die Holländer, weil sie schon drei Endspiele verloren haben, die wären alle von solchen Gesichtspunkten her eher dran gewesen als Deutschland. Also da gibt es keine.
Ja, aber man muss ja dann doch auch die Historie der letzten 10 Jahre sehen, dass es eben kein anderes Team vermochte, immer im Halbfinale der Weltmeisterschaft zu stehen und dann da auszuschalten oder dann im Finale der Europameisterschaft. Ich glaube, das ist doch eher so gemeint, dass es nicht weil es mal wieder Zeit wird, sondern weil einfach die Mannschaft eben herangereift ist und weil man fast in jedem Turnier, das Turnier fast immer bis zum Ende gespielt hat. Man hat ja, wenn man in Deutschland ist, immer dann genauso viele Spiele wie die Nation, die in den Endspielen ist, immer noch das Spiel um Platz 3. Also
Bei der Europameisterschaft gibt es
das nicht. Das gibt es da eben nicht, zum Glück eben auch nicht. Aber wenn es das dort gäbe, dann wäre Deutschland dann auch immer dabei gewesen. Oder sind wir gegen Italien im Viertelfinale ausgeschieden letztes Mal? Oder ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bei Weltmeisterschaften ist es doch regelmäßig das Halbfinale. Und deshalb ist es vielleicht mal so, dass man dann mal ins Finale kommt und es dann auch gewinnt. Dann könnte man vielleicht das rechtfertigen, diesen Satz, dass Deutschland jetzt einfach mal dran sei. Oder wie der Löw dann im Nachhinein gesagt hat, dass es jetzt mal fällig war, weil man sich ja immer ganz gut bis fast ins Endspiel gespielt hat.
Ja, weitere Meinungen dazu. Also zur deutschen Mannschaft, also dann zu diesem Thema Jogi Löw, also als er Philipp Lahm anfangs des Turniers auch auf die 6 gestellt hat, da ging die Kritik hier groß los und man forderte ihn nach rechts hinten und irgendwann hat Löw das dann auch gemacht und dann war jetzt dann die ganzen Kritiker zufrieden und meinten, er hätte auf sie gehört, was nämlich ein völliger Blödsinn ist. Er hat den Lahm am Anfang auf die 6 gesetzt, damit Khedira und Schweinsteiger, die dort nicht bei 100% waren, durch etwas reduzierte Einsatzzeiten auf dieser Position ihre Fitness wiedererlangen, ihre 100%ige Fitness und Spielpraxis wiedererlangt haben, damit sie in den entscheidenden Momenten des Turniers dann voll da sein konnten. Und dann hat der Lahm zurückgezogen und das war nicht, weil er auch selber auf die Idee gekommen ist, er müsste jetzt irgendwelche Lehren aus irgendwas aus den bisherigen Spielen ziehen, sondern das war sein Plan von Anfang an, dass der den Lahm zuerst am Anfang des Turniers auf der 6 spielen lässt und dann hinterher als rechten Verteidiger. Und da braucht er keinen dummen Pseudo-Experten wie Strunz oder irgendwie die öffentliche Meinung, der er dann gefolgt hat, was auch irgendein Journalist behauptet hat in so einer doofen Talkrunde beim Brian Britt-Ilner, glaube ich, war es. Das war schon allein seine Idee, das so zu planen, weil er das Turnier minutiös geplant hat und sich auseinandergesetzt hat mit dem Fitnesszustand der Spieler, welche Belastungen auf sie zukommen, individuelles Training und so weiter. Da steckt ein genauer ausgearbeiteter Plan dahinter mit den Informationen, die er vor Ort hat und die ein Herr wie eine Flasche leer gar nicht haben konnte. Das muss ich jetzt mal in Sachen Löw sagen, weil es ist für mich nicht nur der beste Trainer, den die deutsche Nationalmannschaft je hatte, sondern der bisher einzige Trainer, der diesen Job gemacht hat, der ein richtiger Trainer ist und als solcher agiert hat.
Da ist nicht hinzuzufügen, was André gesagt hat, stimmt, Löw hat das alles gut gemacht. Das mit dem Lahm, dieses Lahm-Problem ist da, ich würde sagen, es ist ein Luxusproblem, ja. Weil er kann Lahm als Verteidiger einsetzen und auch als defensiven Mittelfeldspieler. Khedira und Schweinsteiger fit waren, hat der Lahm wieder zurückgebracht. Und mit Schweinsteiger kann man dieses Spiel aufbauen. Die Abwehrspieler spielen, der gibt den Ball zu Schweinsteiger und der verwaltet es. Ja. Und ich war ein bisschen skeptisch bei Löw, aber jetzt hat er mich überzeugt. Weil zum Beispiel war skeptisch, als sich der Reus verletzt hat, hat er einen Verteidiger mitgebracht und hat mich gefragt, wo ist die Logik? Ja, warum jetzt anstatt Reus einen Verteidiger? Aber er hat recht gehabt, also darf er alles. Ja. Hat im Finale zum Beispiel auch manchmal mit Verletzungen ein bisschen Glück gehabt. Hat Khedira hat nicht gespielt, kam der Kramer, der hat sich verletzt und hat Schürrle gebracht. Das war ein wichtiger Schachzug, ein Stürmer gegen einen defensiven Mittelfeldspieler. Und dadurch hat er noch mehr Druck erzeugt.
Ja, aber hat er danach aber umgestellt.
Ja, ne? klar umgestellt. Aber ich finde, dass Schürrle hat mehr Druck gemacht auf die linke Seite, auf diese Zabaleta, der für mich bis dahin war der beste Argentinier, der rechte Verteidiger. Und als Schürrle kam, muss er dann langsam machen.
Aber insgesamt gesehen dann doch ein verdienter Turniersieg und auch auch das Endspiel eigentlich so. Es war eine enge Sache auf Augenhöhe, aber dann...
Sehr eng, enger geht es kaum, aber sie haben verdient gewonnen, also das Spiel und die Weltmeisterschaft auch.
Ja, und vielleicht, ich meine, man könnte ja jetzt schon noch über die einzelnen Spieler eigentlich auch noch sprechen, weil da gibt es wirklich einige, die erwähnenswert sind, auch, also relativ viele sogar. In jedem Spiel war ein anderer immer der Beste, also nicht immer einer immer der Beste, sondern es hat sich total schön verteilt. Also im letzten Spiel zum Beispiel meine ich, dass der Boateng der Beste war. Also das fand ich unglaublich, was er da gespielt hat. Und natürlich, was Hoffnung macht, wenn man mag, dass Deutschland gewinnt, also wir wollen ja kritisch sein, aber ich freue mich eigentlich trotzdem immer, wenn die gewinnen, dass die Leute, die das Tor gemacht haben, der Schürrle und der Götze, dass die, glaube ich, so 22 sind oder 22, also wirklich die Jungen haben dann einfach mal so ganz munter und brasilianisch das Tor gemacht.
Also insgesamt war es genial, fand ich, wie die deutsche Mannschaft aufgetreten ist. Also nicht nur auf dem Platz, und das muss man wirklich sagen, da sind sie eine Stufe höher jetzt nochmal, haben sie gespielt, sondern auch, wie sie sich verhalten haben. Gerade beim 7-1 gegen Brasilien, da waren sie nicht arrogant, da haben sie nicht blöd hergespielt, sondern haben da ihr Spiel weitergemacht. Und das fand ich ganz toll.
Frank, wie hast du das gesehen, das Finale und überhaupt die deutsche Rolle?
Das Götze-Tor war natürlich ein wunderschönes Tor, aber ich habe mich dann eigentlich schon gefragt, warum stehen die zwei, drei Argentinier, die auch im Strafraum stehen, meterweit weg von Götze? Es war doch eigentlich klar, dass eventuell eine Flanke kommen kann. Haben die damit gerechnet, weil Schürrle wurde ja auch attackiert, dass der noch eine Flanke reinbringt, waren die Krogi, aber da hat der, oder hat jeder von denen gedacht, der andere geht schon ran, aber keiner ist an den Rand, also die waren 4 Meter oder weiter weg von Götze. Und dann macht der das Tor natürlich. Wenn die gleiche Flanke auf Müller gekommen wäre oder auf Klose, ich weiß nicht, ob die das so brillant gemacht hätten, ich glaube eher nicht. Aber warum steht Götze völlig frei? Also das war schon ein schwerer Fehler der Abwehrspieler.
Frank, es war der unter 13. Minute,
ja,
gell?
Ja,
pressen.
Also die Argentinier waren doch alle am Ende da. Die konnten.
Genau so ist es.
Eben.
Okay, jetzt mal hier eigentlich thematisch schon ziemlich in Zeitverzug gekommen, weil wir heute auch etwas früher hier den Raum verlassen müssen, weil da so ein Jugendlichen-Workshop dann eine Sendung macht, die heute hier ein bisschen was gelernt haben. Aber kurz noch zum Thema Proteste in Brasilien waren ja im Vorfeld viel Platz in den Medien eingenommen und einige wenige Favelas haben profitiert von der WM, die meisten nicht. Und ab und zu wurde das dann auch in den Medien relativ kritisch mitberichtet. Gerade eine Frage an dich, Rainer, wie siehst du das Verhältnis, wie das Ganze verkommuniziert wurde mit den Verhältnissen in Brasilien und dann gleichzeitig die WM?
In Zusammenhang mit FIFA, meinst du?
Ja, überhaupt, ja.
Also ich finde es eine Katastrophe, was die FIFA sich da leistet und noch schlimmer, dass die Staaten sich das
gefallen lassen müssen.
Ja. Und dass sie da mitmachen, also diese Vorgaben, die FIFA macht, das ist ja unglaublich, dass sie keine Steuern zahlen, dass die örtlichen Händler nicht verkaufen dürfen, dass die in den Favelas wohnen, nichts mehr mit dem Stadion zu tun haben. Bestes Beispiel Maracanã, das war ja früher das Stadion für die Einwohner. Die haben jetzt nichts damit zu tun, die hören den Krach, aber da rein können sie schon nicht. Also es ist unter aller Sau, wenn ich das hier so sagen darf, wie dieses korrupte System, was sich jetzt auch wieder beweist in diesem Ticketskandal, was sich das leistet.
Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Herr Butter, willst du was sagen?
Ja, also ich möchte gerne das ein bisschen ausweiten, weil es aus meiner Sicht oder meiner Vermutung nach ist es nämlich nicht nur die FIFA, sondern es sind die Konzerne, die als Sponsoren auftreten, im Vordergrund, auf dem Bildschirm, in Diskussionen, Journalisten, Journalistinnen, wo seid ihr? Im Hintergrund. Also warum dürfen Händlerinnen und Händler vor Ort nicht verkaufen? Ich vermute nicht, weil die FIFA das vorgibt, sondern weil die Sponsoren darum gebeten haben, dass keine Konkurrenzprodukte verkauft werden dürfen. Und also ich fand die Berichterstattung im Vorfeld, ich habe mich da aufs Medium Fernsehen konzentriert, verschiedene Dokumentationen gesehen. Ich fand das bereichernd, vielfältig, dass die Kultur und das Zusammenleben, die Art des Zusammenlebens vor Ort in Brasilien mir jedenfalls näher gebracht worden sind. Und gerade Brasilien als fünffacher Weltmeister hat ja auch eine gewisse Öffentlichkeit, eine gewisse Tragweite, was die Ernsthaftigkeit der Berichterstattung angeht. Und dass das eben in den Fokus gerückt worden ist, wenn auch eben, nee, immerhin, ich möchte sagen, immerhin für 4 Wochen oder für 6 Wochen, wie eben so ein Turnier vergeben wird und was für Detailfragen dort behandelt werden. Also ich finde, nicht nur FIFA, sondern eben auch die Sponsoren sollten viel mehr thematisiert werden.
Ja, ich finde, das kann man gar nicht voneinander trennen. Das ist nämlich da, wo die Korruption in den Konzernen ist, also in Korruption in den Verbänden auch. Natürlich nicht nur FIFA, sondern auch auf andere Sportverbände würde ich das beziehen, was weiß ich, IOC und so weiter. Und dass das natürlich immer mit den Sponsoren zusammenhängt, das ist eigentlich klar. Das ist ja eigentlich quasi das Elementare daran. Das ist die Definition daran, der Korruption halt, ne? Dass das mit dem Geld zu tun hat, das von den Sponsoren kommt. Immerhin in einem Beispiel hat sich ja dann doch so ein kleiner Händler durchgesetzt. Ein traditionelles Gericht, was es da gibt, so zu vergleichen mit unserer Stadionwurst, das sollte dann auch so von so einem Großfabrikanten dort vertreten werden, verkauft werden. Und da hat sich dann wirklich dieser kleine Händler vor Ort dann durchgesetzt. Also das ist dann tatsächlich passiert, aber natürlich die berühmte Ausnahme, die Regel bestätigt.
Ja, ja, also ich finde es eigentlich auch sehr sehr deutlich und also offensichtlich, das ist so ähnlich wie eben diese eine Szene, als der Suarez dem Cellini in den Nacken gebissen hat und alle haben das gesehen. Genauso sehen wir eigentlich alle, dass die Herren um den Blatter herum, dass das eigentlich eine kriminelle Vereinigung ist. Das sehen wir alle, aber kein Schiedsrichter pfeift das. Das ist komisch. Also niemand verhindert das. Also die werden auch die nächsten 10 Weltmeisterschaften wahrscheinlich weiter organisieren. Der Blatter wird den Stab dann an irgendjemanden weitergeben und das ist natürlich schon sehr frustrierend. Also das liegt wahrscheinlich auch mit an uns, dass wir uns diese Ereignisse dann trotzdem anschauen und jedes Spiel anschauen und so können die eben diese Werbeeinnahmen generieren, weil die eben wissen, dass die Zuschauerrekorde, die purzeln. Also ich glaube, das Endspiel hatte so viele Zuschauer wie noch gar kein Spiel zuvor.
Aber
also,
Frank, ich will mir doch das schöne Fußball durch so ein korruptes System nicht kaputt machen lassen oder mir verhehlen lassen, dass ich das angucke. Ich glaube eher, dass die Staaten da, letzten Endes auch wir, da eingreifen müssen, eben sich da querstellen und sagen, nee, unsere Händler machen das und einfach mal da Einhalt gebieten, dieser allmächtigen FIFA. Und da mal auch ein Stoppschild davor halten.
Ja, aber die hängen ja häufig auch damit mit zusammen.
Das ist doch etwas naiv,
das
meine ich.
Das ist, ja, aber wünschenswert wäre es natürlich. Ne? Und ja, dass sich dann eigentlich ja, Leute, die sich ja immer beschweren, also die müssten dann eigentlich dann anfangen, da durch diese Institutionen zu gehen und versuchen, da was zu verändern. Nicht? Aber es ist, aber es könnte natürlich schon auch vielleicht ein paar engagierte Staatsleute geben, die dann versuchen, da Druck auszumachen. Aber die FIFA wird dann wohl immer irgendwelche Länder finden, die auf diese Situationen, die auf diese Forderungen halt eingehen und sich darauf einlassen.
Ich meine, bei der Tour de France oder beim Radsport ist es ja in Deutschland ganz offensichtlich irgendwie, seit es irgendwie klar ist, dass sie da irgendwie immer alle dopen und so, ist es in Deutschland irgendwie nicht mehr so groß. Irgendwie die Leute gucken sich das, glaube ich, ja nicht mehr so sehr an. Ich denke, die stärkste Macht...
Das war ja fadenscheinig, wie der ARD und ZDF ausgestiegen sind.
Ja, genau, aber irgendwie die Leute interessieren sich nicht mehr so sehr dafür.
Die wussten genau, dass die gedopt sind und nur als es herauskam, war ihr Fernsehprodukt irgendwie in Gefahr und in der Zeit, wo am allermeisten gedopt war, wo nämlich die großen Telekom-Erfolge war,
da hat sich
ARD und ZDF dumm und dämlich damit verdient.
Ich denke trotzdem, dass man...
Und so weiter.
Ich denke trotzdem, dass man als Einzelner seine Macht nur so ausüben kann, indem man sich selber eben dann der entweder sagt, okay, ich will mir das nicht verderben lassen, ich gucke mir das weiterhin an, dann werden halt weiterhin irgendwie diese Großsponsoren ihr Geld da reinschießen. Oder eben, wenn man dann sagt, okay, wenn mich das wirklich so ankotzt, dass ich das nicht mehr ertragen kann, dann gucke ich mir den Scheiß nicht mehr an.
Und das findest du nicht naiv?
Meine
ja, das kannst du ja für dich selber entscheiden.
Was Politiker angeht, sie machen zwar Druck, wer sagt, aber um eine paar Karten zu effizienten Spielen zu haben und nicht für dieses andere Problem. Das ist der Druck, den die Politiker machen werden, auch demnächst.
Ja, und da sind wir dann auch schon beim Thema Medien, wenn ich auch zum Beispiel gucke, wie gut irgendwelche Funktionäre, auch deutsche Funktionäre, eben auch im Fachblatt wie Kicker, im sogenannten Fachblatt wie Kicker oder ja im Fernsehen wegkommen, dass das System quasi mit unterstützen. Also das beste Beispiel ist immer noch Meyer Vorfelder, der ehemalige VfB-Präsident und DFB-Präsident, der nun nachgewiesenermaßen, also jetzt der Korruption wirklich nicht weit vorne steht, dass der immer noch als verdienstvoller Mann angesehen wird in so Rubriken und so weiter und dass auch kaum Kritik an Blatter kommt, das trauen sich die Medien hier nicht und die wirken ganz bewusst mit daran, dass nicht nur eine Volksverdummung in Bezug auf Verständnis von Fußballfragen, sondern allgemein sowieso und an Machtfragen besteht, dass das nicht weiter von vielen Leuten hinterfragt wird. Und dieses System der Volksverdummung, das hat jetzt über die Jahrzehnte schon so viel Wirkung gezeigt, dass da niemals ein breiterer Aufschrei erfolgen wird, würde ich behaupten.
Also die Medien sind nicht besser als die FIFA. Sie wollen nur Geld verdienen und uns für dumm halten. Sie halten uns für dumm und wir verhalten es auch so, weil wir, wie gesagt, wir schauen es
trotzdem an.
Ja. Und die ich rede immer von der FIFA, aber die FIFA ist nicht irgendwas sehr weit, sondern die FIFA ist hier. Schaut nur, was an die deutsche DFB-Spitze passiert, diese Querelen zwischen den zwei Präsidenten und dem ehemaligen Präsidenten. Das ist auch FIFA, das ist FIFA-Politik und die sind nicht weit von uns. Ja,
ja, völlig richtig, kann ich nur unterstreichen. Das ist allgemein so in der Verbandspolitik und in Sport. Funktionärsgremien, da geht es wohl noch schlimmer zu als in politischen, weil es irgendwie noch weniger kontrolliert wird. Ja. Und deshalb finde ich aber auch, soll man sich die Freude an dem Spiel nicht verderben lassen, weil das wäre Aufgabe. Das
wäre aufgegeben,
ja. Man kann ja auch einen Wein aus hiesigen Landen dazu trinken. Ich muss ja nicht dieses koffeinhaltige Getränk dazu wählen. Also
guck wie im
Studio
Mattgeil.
Also ich kann Ihnen nur Studio Mattgeil empfehlen.
Aber ich meine trotzdem, ich bleibe trotzdem dabei, wenn man das kritisiert, man kann sein eigenes Verhalten darauf einrichten. Ich mache das auch nicht, aber könnte man tun.
Okay, kommen wir noch kurz zum Tippspiel. Da draußen schauen Sie schon mit den Hufen. Aber ja, alle haben ein Tippspiel mitgemacht. Frank, ich noch mal letzte Frage. Auch Berlin, du bist Zweiter geworden. Wie hast du so aus der Ferne erlebt?
Ja, also war für mich natürlich generell zum ersten Mal der Fall, dass ich so weit vorne platziert war nach der Vorrunde, weil ich glaube ich 6 oder 7 Joker durchgebracht habe. Das war ein Novum und auf der anderen Seite ist natürlich an diesem sozialen Gesamtphänomen nehme ich natürlich nicht wirklich teil, weil ich ja nur einfach meine Tipps runterrattere, rübersende, dann zum Teil auch vergesse, gar nicht mehr im Kopf habe und dann von dir dann halt 3-4 Mal so die
Geld überwiesen
so ein paar Infos bekomme. Aber für mich war halt dieses Mal natürlich schon anders, weil ich halt einfach vorne dabei war. Das war bisher eigentlich noch nie der Fall. Jetzt hätte ich nur noch eine Frage an Hanke. Wie viel wäre ich denn geworden, wenn Argentinien 1-0 gewonnen hätte? Wäre ich da in die Top 10 gekommen oder nicht? Das würde mich interessieren.
Das muss ich mir daheim mal anschauen. Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Aber ich werde es dir auf jeden Fall mitteilen. Entweder per SMS oder wenn ich den Preis hochschicke. Okay, dann danke ich dir, Frank, nach Berlin. Dankeschön.
Ja, und Gruß aus Sothaus an Tübingen.
Herzlichen Gruß.
In 10 Tagen bin ich mal wieder unten.
Ja, und vielen Dank noch. Ich heiße ja auch so wie du. Und ich bin öfters mal mit dir verwechselt worden, was mir natürlich großen Ruhm eingebracht hat. Unverdienterweise, aber danke.
Okay, auch damit Dank an die Runde, an Michele Apimizio, an Frank Matkai, an Peter Weiß, an Rainer Im und an Il Brutto. M13 neigt sich damit dem Ende zu. Habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und ciao.